Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das kleine G der Universität Wittenherdecke. Ich bin Martin Rützler und ich begrüße Sie zur vierten Folge des DKG-Podcasts mit Gedanken und Geschichten rund um das kleine G an der UWH. Zu einer Universität kommen gewöhnlicherweise Menschen, die etwas unmittelbar von der Universität möchten. Mitarbeiter möchten ihr Geld verdienen, Studierende möchten ihr Studium absolvieren, Promoventen möchten möglichst schnell ihren Doktortitel erwerben, Habilitanten und Forscher möchten auf ihrem Gebiet vorankommen. Es gibt aber auch Menschen, die kommen zu einer Universität und haben all diese Absichten nicht. Das sind gewöhnliche Menschen wie du und ich, Bürger der Stadt Witten, die diesen in Anführungszeichen Elfenbeinturm betreten, ohne die Absicht, hier Geld zu verdienen oder ein Studium zu absolvieren oder irgendwelche akademischen Grade zu bekommen. Und was die Menschen hier hintreibt, ist nicht zuletzt das Ergebnis der Arbeit meines Gesprächspartners heute von Klaus Bernhard Tetzlaff, den ich hiermit ganz herzlich begrüße. Hallo, Herr Tetzlaff.
Hallo.
Herr Tetzlaff ist das, was... Also es wird Kulturreferent der Universität Wittenherdecke genannt. Was das genau ist, werden wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen näher erläutern. Sie gehören an der Fakultät, ich habe es mir doch rausgesucht, damit ich es nicht falsch sage, Fakultät für Kulturreflexion, Studium Fundamentale. Da gehören Sie, da gehören Sie hin.
Das ist richtig.
Da gehören Sie hin. Sie sind, das darf ich vielleicht verraten, weil ich das auch gelesen habe, jetzt 71 Jahre und 11 Monate alt. Also schon ein erfahrenes Stück Weg im Leben zurückgelegt. Und weil es ja immer interessant ist zu gucken, wie sind die Menschen eigentlich hier mit der Uni verbunden, auch an Sie die Frage, wie sind Sie eigentlich zur Uni gekommen? Wann sind Sie zur Uni gekommen?
Um die letzte Frage zu beantworten, ich bin im Februar 89 zur Universität gekommen. Ich habe angefangen am 1. Februar 1989. Wie bin ich zur Universität gekommen? Das ist so ziemlich typisch für meinen Lebenslauf. Durch die persönliche Beziehung zu dem damaligen Präsidenten der Universität, zu Konrad Schily, den ich seit gemeinsamen Studientagen an der Universität Tübingen kenne. Ich bin nicht Mediziner, Herr Dr. Schily ist ja bekanntlich Mediziner. Ich habe damals zwei Semester in Tübingen studiert, ich war Anfänger und das war in den Jahren 64, 65. Ich habe mich mit Politik und Geschichte beschäftigt und ich habe in dem damals gerade fertiggestellten Studentenwohnheim, dem Johann Gottlieb Fichte Haus, gewohnt. Und da wohnte auch Konrad Schily und er hatte die Funktion des Tutors, also der die Studenten dort betreute. Ich war ein Anfänger im ersten Semester. Und wir sind uns begegnet und, wie soll ich das mal ausdrücken, Konrad Schily hatte immer ein offenes Zimmer, jedermann konnte zu ihm, wenn er denn denjenigen mochte. Und ich hatte das Glück, dass er wohl eine gewisse Sympathie für mich entwickelte. Jedenfalls, ich durfte am Hofe von Konrad Schily mich aufhalten und teilnehmen. Und es hat sich da eine freundschaftliche Beziehung entwickelt, nicht ahnend, dass ich viele Jahre später dann eines Tages in seine Dienste bzw. in die Dienste der Universität treten würde.
Hatte der Herr Schily da auch Politik und Geschichte studiert oder schon Medizin?
Nein, Medizin, und er war fast fertig. Mhm. Es war nur eine Begegnung zwei Semester lang. Dann gingen wir ganz verschiedene Wege. Ich ging nach Berlin und er setzte seine medizinische Ausbildung fort, ging ja dann nach Herdecke und war auch Mitbegründer dann der neurologischen Abteilung oder sogar Gründer und Leiter. Ich habe eine Eigenheit, die ich als positiv ansehen würde. Wenn ich Menschen begegnet bin, die ich schätze und die ich mag, dann halte ich an diesen Menschen in gewisser Weise fest. Das heißt, ich bin derjenige, der Beziehungen, in der Regel, der Beziehungen pflegt. Aha. Und ein Mittel ist, jemandem dann zum Geburtstag zu gratulieren.
Ja.
Und so habe ich dann einmal im Jahr, ich habe rausbekommen, wo der Herr Schily geblieben ist, und dann habe dann, glaube ich, mit ziemlicher Regelmäßigkeit an seinem Geburtstag angerufen, und so blieb immer ein gewisser Kontakt erhalten. Dann war es so, ich bin in Stuttgart gewesen, habe da für eine medizinische, anthroposophische Initiative gearbeitet, dass diese Initiative scheiterte und ich wusste dann eine Zeit lang nicht, was nun. Und habe dann Konrad Schilly kontaktiert mit der Frage, kannst du mich vielleicht brauchen? Ich muss noch hinzufügen, ich bin gelernter Verlagsbuchhändler und außerdem habe ich ein Studium der Betriebswirtschaft später, in späteren Jahren absolviert. Und ich fragte ihn, kannst du mich mit diesem Hintergrund in der Universität gebrauchen? Und er konnte mich gebrauchen, es war gerade wohl da eine Lücke und die Universität im Aufbau. Und so wurde ich eine Zeit lang so etwas wie ein persönlicher Referent. Das ist ein großes Wort. Also ich war in seiner Nähe und machte dies und das. Bis dann eines Tages, eines nicht fernen Tages nach meinem Einstieg, er mich zu sich rief. Er wusste, dass ich also dort in Stuttgart in meiner vorherigen Tätigkeit, dass ich da Konzerte auch arrangiert hatte und Vorträge arrangiert hatte. Und er rief mich also zu sich und sagte, hiermit ernenne ich dich zum Intendanten aller Lustbarkeiten der Universität Wittenherdecke. Ja, und damit hatte ich dann meinen Job, den ich immer noch ausübe, auch nach meiner Berentung. Ich organisiere also oder bin Mitorganisator des kulturellen Lebens der Universität, jenes Lebens, das sich an die Öffentlichkeit wendet. Ja. Kultur geschieht ja auch im Kämmerlein, Kultur geschieht in den Seminarräumen, in den Vorlesungen, aber die Kultur, die Eventkultur, wie man heute vielleicht sagen würde, mit der wir uns an die Öffentlichkeit wenden, um, damit sage ich gleich, warum wir sowas machen, um Sympathien zu werben und um Sympathien zu erhalten und neue Freunde zu gewinnen, das liegt doch bis zu einem gewissen Grad in meinen Händen.
Mhm. Jetzt bin ich über den Begriff Eventkultur natürlich etwas überrascht, weil das sowas Modernes ist, auch ein bisschen abgegriffen.
Ja, und ich habe es auch nicht gern, das Wort. Ich fiel mir im Moment nichts anderes ein. Ich meine damit also kulturelle Ereignisse, die wir veranstalten und die ja nicht zu den Kernaufgaben der Universität gehören.
Ja, ja? Das ist auf jeden Fall.
Also Theater, um es beim Namen zu nennen, Konzerte, Theateraufführungen, wobei ich für das Theater nicht so sehr tätig bin, aber für die Konzerte und für die Vorträge und für kleinere Tagungen, oder Kongress ist schon wieder ein großes Wort, also Tagungen ganz verschiedener Art. Veranstaltungen zu bestimmten Jubiläen der Geistesgeschichte, das würde ich als meine Hauptaufgabe bezeichnen. Wobei es nicht nur um Planung geht und nachher um organisatorische Dinge, sondern vor allem, und das ist sozusagen bei aller Freude, die dieser Job macht, auch das Kreuz dieses Jobs. Ich muss mich um die Finanzierung kümmern. Und das ist oft nicht leicht, denn, ich sagte schon, diese Veranstaltungen gehören nicht zu den Kernaufgaben und die knappen Fakultätsbudgets haben eben für solche Extras im Grunde keinen Raum, keinen Spielraum. Und so müssen eben solche Veranstaltungen sich tragen, tragen sich nie selber, aber es müssen eben Eintrittsgelder erhoben werden, die decken dann die Kosten etwa zu einem Drittel und zwei Drittel müssen von unseren Freunden, Förderern erbettelt werden. Und ich nenne mich oft der Bettler in Sachen Kultur.
Der Kulturbettler der Universität Wittenherdecke. Ja. Ich würde gerne noch mal kurz in die Vergangenheit so ein bisschen eintauchen. Das war 1989, wo Sie nach Witten gekommen sind. da war die Universität schon 7 Jahre lang zugelassen. Also ihr hat ja 82 den Zulassungsbescheid.
Und 83 begann der Vorlesungsbetrieb, wenn man das Jahr 83 mitzählt.
Welche Vorstellung hatten Sie, haben Sie das, ich meine, diese Gründung wurde ja, ich denke mal, als bundesweites Medienereignis begleitet. Man konnte es ja in vielen Nachrichtenmagazinen hören und sehen, erste private Universität. Haben Sie das bis Stuttgart mitbekommen und von Stuttgart aus schon ein bisschen beobachtet?
Wie das hier gar nicht? Ich gestehe, dass ich eigentlich sehr wenig wusste von der Universität Wettenherdecke. Ich war fixiert auf Konrad Schiele.
Die Person Konrad Schiele hat Sie gezogen. Mhm. Und es ist, können Sie den Typ Konrad Schiele so ein bisschen beschreiben? Also ich kenne ihn so ein bisschen als Schlitzohr im guten Sinne, der begeisternd von Ideen erzählen kann, der aber vielleicht auch das ein oder andere an Winkelzügen macht, wo lustige oder unerwartete Ergebnisse dabei rauskommen. Ich habe zum Beispiel die Anekdote gehört, dass der Begriff Universität zunächst gar nicht offiziell vergeben worden ist, der Name, sondern es war eine Bildungsstätte im tertiären Bildungssektor. Aber zur Eröffnungsfeier soll Herr Schiele dann einfach das Wort Universität auf einem Schild irgendwo hingehängt haben, in Anwesenheit aller Honoratioren dieses Schild abgedeckt haben, und damit standen diese Honoratioren unter einem Schild, da stand Universität drauf, wurden fotografiert, und er hat damit ein Faktum geschaffen, was nicht mehr aus der Welt zu nehmen war. Das keine Legende ist.
Vielleicht. Ich kenne diese Anekdote oder diese Legende, die kenne ich nicht, aber ich weiß, dass also der Begriff Universität nicht gleich am Anfang von allen akzeptiert worden ist. Ich war mal im Statistischen Bundesamt tätig eine Zeit lang, und da hatte ich zu tun mit dem Referenten des Hochschulwesens, und der, als ich mich mal meldete später mit Universität Wittenherdecke, mir klarzumachen versuchte, dass die Universität keine Universität im vollen Sinne sei, sondern eben eine private Hochschule. Also insofern mag da an dieser Anekdote etwas dran sein.
Aber so, das würde auch in den Charakter von Konrad Schiele reinpassen?
Sicher, ja. Konrad Schiele ist eine begabte, vielseitig begabte Persönlichkeit, die auf vielen Klaviaturen spielen kann. Und das muss man ja auch wohl, denn dass diese Universität in der deutschen Hochschullandschaft überhaupt realisiert werden konnte, also ich glaube, da brauchte man, das ist schon ein Kunststück besonderer Art gewesen, gegen den Widerstand verschiedener Kräfte, auch die damalige Landesregierung, die SPD-Regierung, war ja zunächst wohl nicht begeistert. Man hat immer sofort gedacht, private Hochschule, das ist die Hochschule der Privilegierten, Hochschule der Reichen, das wollen wir doch im SPD-regierten Staat nicht haben. Nicht? Also ich habe ihn kennengelernt als ein Mann, der, also ich kann es nicht anders sagen, ein Mann, der Charisma hat. Es gibt nicht so sehr viele Menschen, die man begegnet ihm, kann zuhören. Er kann kluge Fragen stellen und man spürt das Feuer und die Begeisterung für seine Sache. Und das außerdem, denke ich, ist eine sehr eindrucksvolle Erscheinung, die dann im Gespräch noch gewinnt. Ich habe immer mal ein bisschen leicht amüsiert, aber ich bin ein Bewunderer von ihm, leicht amüsiert gesagt, also eine Persönlichkeit, die ihm erstmalig begegnet und ein längeres Gespräch hatte mit ihm, geht aus dem Zimmer und hat das Gefühl, mit einer ganz bedeutenden Persönlichkeit der Zeitgeschichte gesprochen zu haben.
Ja, das kann ich verstehen. Ich habe ihn nicht persönlich gesprochen, aber ich habe, als er noch hier Präsident war in Funktion, habe ich natürlich Betriebsversammlungen und Ähnliches erlebt, und da hat er auch von diesem noch, Charisma etwas aufblitzen.
Noch eine Sache, dass er, ich meine, er hat ja wirklich an seiner Funktion als Präsident hat er ja mit den Größen der Gesellschaft zu tun gehabt, und Das ist ja klar. Es ging um die Durchsetzung der Ziele, es ging um Geld, es ging um Unterstützung. Also mit den Großen dieser Welt hat er ja durchaus auf Augenhöhe konferiert. Und trotzdem hatte man immer das Gefühl, dass er ganz offen war für jedermann. Also ich will sagen, dass ich ihn als sehr menschlich empfunden habe. Also der sprach eben mit dem Pförtner und mit der Putzfrau und mit der Küchenhilfe. Da macht er keine Unterschiede im Sozialen.
Keine Unterschiede, die er da sozusagen, dass man den Menschen nur aufgrund seiner
Stellung oder seiner Stellung dass er sozusagen nur da auf den Höhen wandelte, ja, sondern der konnte mit jedem Menschen sprechen und er tat das auch.
Er war ja auch ein Bettler. Er hat ja auch viel um Geld
gearbeitet. Ja, von ihm stammte. Ich war lange Zeit Protokollant in den Direktoriumssitzungen. Und da fiel einmal das Wort, ich kann wortwörtlich zitieren, ich bin und bleibe der oberste Bettler der Universität. Weil es gab natürlich noch andere Bettler, aber er nahm für sich in Anspruch und ich glaube, diesen Titel, den konnte er zurecht tragen.
Jetzt haben Sie ja eingangs gesagt, Sie sind der Kulturbettler der Universität. Haben Sie da was gelernt auch und bewahrt, eine schillische Art zu betteln? Haben Sie da irgendwas abgeguckt?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Also ich sage mal so, es fällt mir heute leichter, aufgrund meiner jetzt nun schon fast 20-jährigen Tätigkeit oder sogar ja über 20 Jahre mache ich das, leichter Menschen anzusprechen und um Geld zu bitten, ganz direkt. Am Anfang ist mir das doch recht schwer gefallen. Also da fühle ich mich eben als Bettler und manchmal fühle ich mich heute auch noch als Bettler. Aber ich denke, es ist ja für eine gute Sache. Und ich bin da freier geworden. Also wenn mir einer einen Korb gibt, gibt er mir einen Korb und ich nehme das natürlich zur Kenntnis.
Aber nicht mehr auf der persönlichen Ebene, sondern auf so einer mehr professionellen Ebene.
Die Menschen, wenn sie vernünftig sind, und das sind ja doch in dieser Hinsicht die meisten Menschen, die sagen sich, naja, der macht seinen Job. Mhm. Nicht? Und haben Verständnis dafür, dass ich sie anspreche. Aber manchmal schlucke ich doch. Ich kann vielleicht sagen, ohne zu übertreiben, in diesen 20 Jahren, da ist doch ein Batzen, ein großer Batzen Geld von mir erbettelt worden. Also, das waren ja bis 2000 waren es ja D-Mark und dann nach 2000 Euro. Also, wenn man das jetzt in Euro ausrechnet, also ich denke, insgesamt waren das schon ein paar hunderttausend Euro. Aber in 20 Jahren natürlich.
Naja, immerhin.
Manche, so, dazu gehört auch ein Schili, der macht das vielleicht in einem Telefongespräch.
Naja, okay, der hat dann auch vielleicht die anderen Gesprächspartner. Ich kann eine persönliche Geschichte beisteuern, als ich um das Jahr 2000 herum, als der Modellstudiengang Humanmedizin seine Eröffnungsfeier hatte. Oh, es geht ein Handy, das macht nichts.
Entschuldigung.
Sie können gerne rangehen oder einfach wegdrücken, je nachdem, wie wichtig es scheint. Ja, keine Eile.
So.
Als um das Jahr 2000 herum der Modellstudiengang Medizin seine Eröffnungsfeier hatte, war ich mit der Ausrichtung der Feier beauftragt und darum ging es unter anderem um den Blumenschmuck. Und man sagte mir, fragen Sie mal den Herrn Tetzlaff, der kennt da jemanden in Witten, da gibt es Wege, wie man preiswert an Blumenschmuck herankommt. Sie haben mir dann eine Adresse genannt, ich bin da hingegangen, habe gesagt, Herr Tetzlaff schickt mich und ich soll mal fragen, ob Sie uns unterstützen bei der Ausrichtung Blumenschmuck machen. Da war nur die Frage, wann und was. Es ging gar nicht um Geld, es war also so selbstverständlich, dass das eine Spende werden wird, dass ich das überhaupt nicht mehr zu erwähnen brauchte. Ihr Name reichte als Türöffner und das hat mich sehr beeindruckt, muss ich schon sagen. Wie ist denn ist das exemplarisch? Gibt es in der Umgebung, in der Region Witten viele solcher Menschen, wo man hingehen könnte und sagen, der Herr Tetzlaff schickt mich, ich brauche Unterstützung?
Nein, also ich bin zwar bekannt, auch ohne Übertreibung, wie ein bunter Hund in Witten, weil ich eben jahrelang selber, also vor meiner Berentung, habe ich selber die Plakate ausgetragen, Jahr für Jahr für unsere Veranstaltungen. Und so habe ich ganz viele Menschen kennengelernt. Also ich habe dann mal so ein bisschen salopp gesagt, also ich kann nicht unbemerkt in der Nase popeln, ohne dass das irgendjemand sieht und mich begrüßt. Das ist jetzt ein bisschen gut. Also wenn ich jetzt jemanden schicke mit einem Plakat und der sagt dann, Herr Tetzlaff bittet um das Aufhängen des Plakats, dann wird das in vielen Fällen auch immer noch geschehen. Aber dass ich jetzt sozusagen irgendwelche Dinge akquirieren kann, das ist mir nur geglückt bei Boni, darf man vielleicht nicht nennen den Namen,
aber doch, natürlich.
Wenn ich also für unsere Musiker um Getränke gebeten habe bei der Generalprobe, und dann, die dauert ja dann Stunden und dann waren die durstig und dann habe ich da so ein paar Kästen Mineralwasser bekommen umsonst. Aber und dann eben, wie gesagt, diesen Blumenschmuck, das ist aber auch nicht mehr so jetzt. Also das kann ich nicht sagen, dass ich mir die Türen öffne und ich also Sachwerte einsammeln kann, ohne Geld. Aber Geldbeträge von sehr vielen Menschen und auch jetzt gerade wieder führe ich eine Sammlung durch. Sie haben ja vielleicht das letzte Konzert gehört, Bruckners große Messe Nummer 3 und so ein Unternehmen. Wir führen dieses Werk dreimal auf an drei verschiedenen Orten. Das verschlingt bei aller Ausgabendisziplin doch viel Geld, also absolut für uns viel Geld, relativ ist es preiswert. Und das Geld reicht vorne und hinten nicht und ich muss sammeln. Und diesmal ist es also besonders prekär und ich habe mir dann überlegt, was kann ich tun? Und dann habe ich in das Programmheft einen Bittbrief, einen Weihnachtsbittbrief gelegt und dargelegt, was wir da tun. Und dann können wir ja nochmal darauf eingehen, warum wir solche Dinge machen.
Genau.
Und habe um Hilfe gebeten. Das Echo kann noch nicht da sein, also vielleicht kommt dann da doch was zusammen und lindert unsere akuten Sorgen.
Sie bauen mir jetzt eine goldene Brücke für den Fortgang des Gesprächs. Genau das wäre nämlich die Frage gewesen. Das ist sehr mühsam, was Sie da machen. Was ist Ihre Triebfeder? Warum machen Sie das in einem Alter, wo andere längst ihren Kleingarten pflegen und sich sozusagen der Rente erfreuen? Nehmen Sie diese Mühen nach wie vor auf sich? Was ist Ihre Triebfeder? Was treibt Sie an?
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, ne? Und ich denke, Kultur ist in unserer Gesellschaft ganz wichtig. Und zwar möglichst sollte man selber in irgendeiner Weise tätig werden. Also ich spiele nun kein Instrument und ich habe mal ein bisschen Theater gespielt, aber meine Aufgabe ist eben, Kultur zu ermöglichen. Und ich denke, es steht eine Universität, auch eine Universität, die eine Fakultät für Kulturreflexion, Studium Fundamentale, übrigens dieses Studium Fundamentale halte ich für das Herzstück der Universität Wittenherdecke und wünschte mir, dass also viel mehr Universitäten da uns nachahmen würden. Also ich denke, Kultur ist etwas, also die Ausübung, die künstlerische Tätigkeit, das künstlerische Aktivsein in irgendeiner Weise, also musizieren, singen, Theater spielen, zeichnen, malen, bildhauern, das bildet den Menschen noch in einer ganz anderen Weise als das Studium von Büchern. Ich denke, da werden, wenn man es recht macht und über eine bestimmte Zeit macht, daraufhin hat ja auch immer unser verstorbener Kunsthistoriker Professor Bockemühl hingewiesen, dass dadurch bestimmte Fähigkeiten vielleicht zunächst einmal geweckt oder Bedürfnisse auch und Fähigkeiten geweckt oder aber auch gesteigert werden, die dann, egal wo man später steht in beruflicher Hinsicht, einem zu nutzen sind, die einem förderlich sind. Also als wenn ich zum Beispiel meine Wahrnehmungsfähigkeit steigere, meine Sensibilität für Dinge, dann meine ich, kommt das einem Arzt genauso zugute wie einem Unternehmensleiter oder irgendeinem anderen, einem Ingenieur. Mhm. Also da werden Fähigkeiten geweckt und natürlich überhaupt Kultur, wenn man sich mit Kultur beschäftigt. Es führt dazu, dass man über den Tellerrand schaut. Also man wirkt einer möglichen frühzeitigen Horizontverengung entgegen.
Ja.
Und dann gibt es natürlich noch was anderes. Das ist also eine, ich würde mal sagen, ein Grundmotiv. Warum Kultur überhaupt? Das kann man verallgemeinern, das ist nicht für Wittenherdecke spezifisch. Sie müssen bedenken, bei uns gibt es das Studium Fundamentale und das bietet ja nicht nur wissenschaftliche Veranstaltungen an, sondern eben auch künstlerische. Und die Studenten werden aufgefordert, sich künstlerisch zu betätigen, müssen auch eine Leistung erbringen. Und wenn dann eben man sich dem Orchester anschließt und erarbeitet ein Stück oder ein Werk, dann ist es doch ganz natürlich und fast selbstverständlich, dass man dieses Werk dann auch aufführen will. Man übt das ja nicht für die Geschwister zu Hause oder für den Dozenten oder Dirigenten. Wenn dann wirklich was zustande gekommen ist, man sich das mühsam neben dem Studium arbeitet, jeden Mittwoch Orchester oder Chor, dann... Und man hat ein Werk sozusagen begriffen und ergriffen, dann möchte man das auch nach außen bringen. Also das ist sozusagen der Wunsch der Studierenden. Und ich habe kürzlich gerade ein Gespräch mit unserem Universitätsmusikdirektor Ingo Ernst Reil gemacht. Und ich habe gesagt, müssen wir denn, und zwar wegen dieser finanziellen Zwänge, habe ich gesagt, müssen wir denn unbedingt 3 Konzerte machen? Können wir denn nicht 2 machen? Dann haben wir ein Drittel der Kosten gespart. Und dann war er sehr ablehnend und hat gesagt, nein, das ist gut, wenn das 3-mal gemacht wird. Das bedeutet für die Studierenden sehr viel. Die werden sicherer und die können dann auch ihre eigene Leistung besser beurteilen. Eine Aufführung gelingt besser als die andere. Er will bei dem Prinzip 3 Aufführungen will er bleiben und ich kann das durchaus verstehen, obwohl es mich seufzen lässt, weil ich eben manchmal nicht weiß, wie dann 3 Aufführungen finanziert werden sollen. Also da ist das Bedürfnis, also grundsätzlich fördert, bildet Kultur den Menschen. Dann ist das Bedürfnis der Studierenden da, das, was erarbeitet ist, der Öffentlichkeit vorzutragen. Und ein drittes Moment, das ist auch wichtig, ist, dass wenn das gelingt, dass das natürlich dann Sympathien bringt für die Universität. Das Renommee wird gesteigert. Ich meine, das ist auch das Motiv der Bürgeruniversität gewesen, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen.
Ja, genau.
Dass durch solche Veranstaltungen, besonders wenn sie sich wiederholen, wenn das eine Tradition wird, und ich kann Ihnen sagen, die diesjährige Aufführung von Bruckners dritter Messe, ist das 21. Großprojekt in Folge dieser Art. Das heißt, das hat sich durchgesetzt. Das wird auch von der Öffentlichkeit erwartet. Macht die Uni wieder ein Konzert und was macht sie denn?
Ja,
ja, das ist, wir sind da sozusagen schon ein fester Bestandteil des Wittener Kulturlebens. Und nicht nur, die kommen ja nicht nur aus Witten, die Leute, die kommen aus Herdecke, die kommen aus Wetter, aus Dortmund, Bochum. Ich kann es ja mal ein bisschen großspurig sagen, nicht? Wir machen das ad majorem gloriam Universitatis Wittenherdecke. Ja? Und das scheint mir wichtig zu sein, so wie andere Veranstaltungen auch. Und wenn Sie mir erlauben, dann würde ich noch ein Wörtchen zur Bürgeruniversität sagen.
Ganz genau, das ist sozusagen der nächste Schritt, den ich mir für dieses Gespräch überlegt habe. Denn es gibt ja nicht nur Musik und Gesang und vielleicht Theatervorführungen, sondern es gab oder gibt etwas, was mal gestartet ist unter dem Namen Perspektive einer humanen Wissenschaft.
Naja, da werde ich leicht rot, wenn ich das jetzt höre. Ich war ganz neu und habe eben eine Vortragsreihe ins Leben gerufen. Ich möchte vorher noch ein Wörtchen sagen, wie kam es denn dazu
überhaupt? Ja, gerne, natürlich.
Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, es gab eine Krise um das Jahr 89, 90. ausgelöst durch die Intention der Universität, nach Mannheim zu übersiedeln.
Oh, nein, ich bin erst seit 96 da und habe vorher auch recht wenig von der Uni gehört.
Es gab ein Angebot von der Regierung Späth, Lothar Späth in Baden-Württemberg, die ganze Universität, beziehungsweise zunächst nur die medizinische Fakultät, nach Mannheim zu übersiedeln. Da war so ein günstiges Angebot. Das ist dann letztlich gescheitert. Ich weiß nicht ganz genau, warum. Ich habe zwar meine Vermutungen, aber ich weiß es nicht. So, und das hat hier wirklich Wellen ausgelöst, und zwar Wellen der Enttäuschung. In Herdecke natürlich, aber auch hier. Ach, jetzt haben sie da ein Angebot und die gehen weg, nachdem sie mit so viel Werbe hier sich niedergelassen haben und hier geworben haben. Also man fühlte sich hier doch getäuscht.
Das 7 Jahre waren wir dann sozusagen, war die Uni hier in Witten ansässig geworden.
Das war gerade so, als ich anfing. Und zu der Zeit kam Dr. Klaus von Donani zu uns und wurde einer der Direktoren. Also das Direktorium war ja so eine Art Aufsichtsrat oder war der Aufsichtsrat der Universität. Und der stieß zu uns und der sagte: Ihr müsst jetzt was tun, um verloren gegangenes Vertrauen und verloren gegangene Sympathien wiederzugewinnen. Und das müsst ihr mit euren spezifischen Mitteln machen, das heißt mit Mitteln des Geistes und der Kultur. Das heißt, geht auf die Bürger zu, bleibt nicht im Elfenbeinturm und macht eure Wissenschaft, sondern öffnet euch und macht den enttäuschten Menschen, ich sag's mal so ein bisschen grob und pauschal, macht den enttäuschten Menschen ein Angebot. Und da ist dann die Bürgeruniversität geboren worden. Das heißt, die hieß damals aber nicht Bürgeruniversität. Das ist eine viel spätere Wortschöpfung. Die kommt übrigens von Konrad Schily. Konrad Schily hat das Wort Bürgeruniversität geprägt. Also eine Vortragsreihe. Eine Vortragsreihe, in der Ergebnisse, Arbeitsergebnisse der Universität, also der hier wirkenden Dozenten der Öffentlichkeit, in einer verständlichen Sprache vorgestellt werden sollen. Naja, und da fiel mir der hochtrabende Titel ein, Perspektiven einer humanen Wissenschaft. Rückblickend muss ich sagen, werde ich ein bisschen rot, weil, es wurde auch nur mit Wasser gekocht, nicht? Diese Reihe ist dann abgelöst worden. Es gab diese Reihe, das finde ich bemerkenswert, ist von Anfang an mit der hiesigen Volkshochschule geplant worden. Und jetzt sind wir also über 20 Jahre alt und ich muss sagen, dürfte ziemlich einmalig sein, dass man also in der deutschen Bildungslandschaft, dass eine Universität mit einer Volkshochschule über 20 Jahre unter einer Fragestellung zusammenarbeitet.
Das ist ein tolles Ergebnis.
Es sind 21, jetzt endet ja gerade wieder ein Semester, also es sind 21 Jahre im Grunde. Und und was ist das?
Wie sieht es überhaupt aus? Wie sieht es denn aus?
Was ist die Intention? Und die hat dann, also am Anfang war der Leiter der Volkshochschule Herr Böcher, der ist nach seiner Pensionierung bald gestorben. Dann ging es aber weiter, es kam eine neue Leiterin, eine neue Leitung, das war die Frau Schöll, die heute, so viel ich weiß, die Volkshochschule in Bonn leitet. Und Frau Schöll hat diesen Titel dieser Reihe umbenannt, weil wir auch den Ort gewechselt haben, wo das stattfand. Und dann hieß die Reihe, aber es passierte das Gleiche wie vorher, nämlich Vorträge unserer Dozenten zu ihren Themen, zu ihren Arbeitsthemen. Die Reihe hieß dann Mittwochs im Museum, Bildung im Gespräch.
Aha.
Es war aber substanziell das Gleiche. Nur wir sind ins Märkische Museum gegangen und ein ziemlich kahler Raum. Aber hinterher gab es dann auch was noch zu trinken. Ich habe mich dann auch manchmal als Barmann betätigt, wenn da niemand war. Und das dauerte auch einige Jahre, 3 Jahre, glaube ich. Dann zogen wir, das ergab sich so, zogen wir in das neue, in die neuen Räumlichkeiten der Volkshochschule in Haus Witten. Und da wurde dann der jetzige Titel geboren, Bürgeruniversität im Haus Witten. die Montagsreihe, weil die Vorträge immer montags stattfanden.
Ach so,
und das war im Jahre 96.
Das ist also vom Mittwoch auf den Montag gewandert sozusagen.
Ja, also ja. Und vorher weiß ich nicht, wann es da stattgefunden hat. Also von 91 fing es wohl an.
Ja.
91 bis 93 war das in der Volkshochschule, in den Räumen, da wo jetzt das Standesamt ist.
Mhm.
Von 93 bis 96 im Museum. Märkischen Museum und seit 1996 in Haus Witten.
Mhm.
Und da prägte eben Konrad Schiele im Gespräch auch mit der damaligen Direktorin, Frau Schöll, diesen Begriff, die Bürgeruniversität. Und das ist bis heute geblieben. Es gab ja dann einen Wechsel, Frau Schöll ging weg und es kam Frau Leidemann. Frau Leidemann wurde die neue Volkshochschuldirektorin, die übrigens auch sehr wohlwollend diese Reihe begleitete und wann immer es ihre Zeit erlaubte, dann auch an den Diskussionen teilnehmen und auch die Diskussionen leitete. Ja, und die Frau Schöll, das möchte ich noch sagen, hat in diesem kleinen Vorspann, den wir immer bringen, wenn wir neue Themen ankündigen, hat einen schönen Begriff geprägt. Sie hat gesagt, die Bürgeruniversität stellt eine Brücke dar oder soll eine Brücke darstellen zwischen Wissenschaft und Bürgerinteresse.
Mhm.
Diese Brücke, das find diesen Ausdruck sehr gut und ich halte auch immer noch an ihm fest. Wir haben eben jetzt das 21. Jahr hinter uns gebracht. Es waren in der Regel immer 6 Vorträge im Jahr, 3 im Sommersemester, 3 im Wintersemester. Das heißt also April, Mai, Juni und dann Oktober, November, Dezember. Das war so die Regel. Wir wollen die Bürgeruniversität fortführen. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob das jetzt so bleiben wird wie bisher. Es gibt Intentionen, vielleicht uns zu öffnen, auch für Dozenten, für Vortragende von außen.
Mhm.
Also, aber das ist noch im Werden und noch in der Überlegung. Oder ob wir dabei bleiben, montags einmal im Monat spricht ein Dozent, ein Professor der Universität Witten-Herdecke. Wir können uns aber auch vorstellen, dass wir eben dann auch prominente Geister von außen einladen und sozusagen dann ein gemischtes Programm machen, Vorträge aus den Reihen unserer Universität und Vorträge von außen, dass man das zusammenführt. Aber wie gesagt, das ist noch nicht entschieden.
Wie findet denn die Themenauswahl statt? Wie gehen Sie da auf die Dozenten zu und haben sich vorher überlegt, was ist gerade sozusagen Zeitgeist? Oder kommen die Dozenten auf Sie zu und sagen, ich habe hier eine interessante Geschichte, kann ich die bitte vortragen? Wie ist denn da der Weg?
Beides. Es kann sein, dass ein Dozent kommt und sagt, ich habe was für Sie. Inzwischen hat sich das ja rumgesprochen. Also ich kann heute sagen, nach 21 Jahren, alles was Rang und Namen hat in der Universität, hat schon mal in der Bürgeruniversität gesprochen. Und neue spreche ich an und sage, haben Sie schon gehört von der Bürgeruniversität? Mhm. Also es hat sich mir eigentlich bisher kaum jemand oder eigentlich niemand verweigert. Also manchmal kommen die Dozenten zu uns, zu mir, und manchmal gehe ich aber auch auf die Dozenten zu und sage, es wäre schön, wenn wir mal wieder einen medizinischen Vortrag hätten. Und manchmal, das gebe ich auch zu, gibt es Verlegenheitslösungen. Ich muss noch ein Thema finden und dann frage ich, wer kann denn? Und dann ist das nicht Plan oder sozusagen eine Zuordnung zu einem übergeordneten Thema, sondern dann nehme ich, was ich kriege. Also insofern, aber ich achte schon darauf, dass wir nicht 3 geisteswissenschaftliche Themen in einem Semester haben oder nur 3 medizinische Themen. Ja, das nicht. Und der Besuch ist also sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe mich jetzt abgewöhnt, Prognosen zu stellen. Also zu sagen, also bei dem Thema, da kommen doch die Leute. Und bei dem Thema, naja, vielleicht nicht. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen.
Gerne.
Der größte Erfolg, also von der Besucherzahl, war ein Vortrag von Professor Anderheiden vor Jahren, der über die...
Ein Mathematiker.
Ein Mathematiker und auch Philosoph, der über das Thema sprach, hat der Mensch einen freien Willen. Nun muss ich sagen, das ist zwar ein sehr interessantes Thema, aber das brennt doch den Menschen nicht so unter den Nägeln. Sodass ich dachte, naja, wer mag denn da wohl kommen? Mhm. Und dann staunte ich, es waren da so rund 150 Menschen da, was für uns ungeheuer viel ist, weil so die Regel zwischen 20 und 30 Menschen, also wir haben Seminargröße. Mhm. Plötzlich 150 Menschen, wir mussten den Raum wechseln, wir mussten das Orchester oben aus dem Musiksaal rauswerfen konnten dann diesen Vortrag hören. Ich war sprachlos. Ein anderes Thema, wo ich dachte, na, da werden die Menschen kommen, weil es ja jeden treffen könnte, das war Knochenkrebs. Und da waren wir dann zwei Hände voll Menschen, also ein Dutzend Menschen. Da habe ich auch den Kopf geschüttelt und gesagt, ja, aber neueste Erkenntnisse auf dem Gebiet des Knochenkrebses, das ist doch sehr, sehr interessant. Ja, und ein andermal wieder, da hatte ich allerdings mit einem vollen Haus gerechnet und das war dann auch so. Der Einfluss des Mondes auf Pflanze, Tier und Mensch. Na, da waren die ganzen Esoteriker da. Ja, da muss, also ich höre auf, ich sage nicht mehr, es werden viele sein. Ich sage allen Dozenten, sie müssen damit rechnen, dass wir nur Seminargröße haben, aber es könnten auch mehr werden. Und ich habe festgestellt, dass die Dozenten, es ihnen zwar nicht egal sind, ob sie viele Zuhörer haben oder weniger, aber das ist für sie nicht das Entscheidende, sondern sie sprechen eben auch vor wenigen Menschen. Wenn die etwas von dem Vortrag haben, dann ist den Dozenten das Recht. In der Regel, die Volkshochschule zahlt ein kleines Honorar. Dieses Honorar kassiere ich dann meistens ein, spreche vorher mit den Dozenten, weil ich ja auch Plakate an die Arztpraxen, an die Apotheken und an andere Institutionen versende, das kostet Porto. Und ich sage dann immer, durfte ich denn das fürstliche, in Anführungszeichen, fürstliche Honorar der VHS für die Uni für Werbung und so weiter benutzen, und die allermeisten sagen ja.
Dass die Seminargröße eine bekannte Größe ist für den Vortrag, das kennen die Dozenten natürlich hier aus dem Studierendenbetrieb. Wir sind
natürlich
ja in der Regel ja auch nur zwei Handvoll oder drei Handvoll Menschen.
Aber mancher denkt natürlich, und wenn er neu ist, fragt er auch, wenn er hört, Volkshochschule, wo ist das Volk?
Ja.
Also.
Es ist dann ein bisschen.
Dann muss ich sagen. Also wir haben immer gesagt, wenn 7 Menschen kommen, findet der Vortrag statt, sonst trinken wir ein Bier. Ist aber noch nicht vorgekommen.
Haben Sie irgendwas mit Anthroposophie zu tun? Weil der Gründungsimpuls dieser Universität hatte ja auch was mit Anthroposophie zu tun, kommt ja aus dem Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke. Fühlen Sie sich dem verbunden?
Ja. 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 Und durchaus. Fühle ich mich den Ideen Rudolf Steiners verbunden.
Es ist ja immer noch so ein bisschen, ich mache mich auch auf die Suche, die Frage, wo wirkt das hier im Haus eigentlich hinein? Also in der Medizin, weiß ich, gibt es ein anthroposophisch erweitertes Angebot.
So ist es. Also es gibt diesen Studiengang.
Ja,
also,
den man zudert dazu.
Aber der auch freiwillig, auf freiwilliger Basis stattfindet. Sonst denke ich, hängt es ab von der einzelnen Dozentenpersönlichkeit. Also zum Beispiel Herr Professor Bockemühl war ja Anthroposoph, und Professor Lamson, unser Lehrstuhlinhaber für die Phänomenologie der Musik, ist es auch. Und natürlich wird sicherlich, ich meine, ich habe seinen Unterricht nicht gehört, aber ich denke, es ist selbstverständlich, dass Erkenntnisse aus der Anthroposophie dann auch mittelbar oder unmittelbar auch in den Unterricht fließen, aber das weiß ich nicht. Mhm, also es gibt einige anthroposophische Persönlichkeiten hier an der Universität, aber es gibt ja auch Katholiken und Protestanten, ja, ja. Und wahrscheinlich die Mehrzahl sind Agnostiker, die nicht so genau wissen, ob es den lieben Gott gibt. Also wir sind eben eine pluralistisch verfasste Universität. Darauf hat auch Konrad Schiele immer Wert gelegt, dass wir eben keine anthroposophische Universität, ja, sind. Ich meine, dass wir diesen Ruf hatten und vielleicht auch immer noch hier und dort haben, das hängt mit dem Gründungsimpuls zusammen. Das waren eben eine Reihe von anthroposophischen Persönlichkeiten im Wesentlichen. Und daher also dieser Ruf. der aber nicht gerechtfertigt ist. Es ist ein gewisses Dilemma. Den Anthroposophen ist die Universität Wittenherdecke also nicht anthroposophisch genug. Und den Nicht-Anthroposophen ist sie zu anthroposophisch.
Zu weltlich.
Ja.
Achso, zu anthroposophisch, natürlich, andersrum. Jetzt habe ich das verdreht, genau. Schade, jetzt habe ich meinen Gedanken verloren, den ich da eigentlich noch anknüpfen wollte. Denn ich frage mich natürlich, also ich erlebe das in der Medizin, da gibt es also eine anthroposophische medizinische Richtung, wo sich, und ich kann mir gut vorstellen, dass sich das im Geistes, in den Geisteswissenschaften natürlich auch niederschlägt, weil es Ideen sind, wie der Mensch miteinander, wie Menschen miteinander umgehen, wie das Gefüge der Menschen ist. Eine anthroposophische Wirtschaft kann ich mir zum Beispiel im Moment noch gar nicht vorstellen. Habe ich auch noch nicht von gehört. Aber das heißt ja nicht, dass es das nicht geben wird.
Doch, es gibt Ideen zur Ordnung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. Zum Beispiel eine sehr bekannte Persönlichkeit, die solche Ideen vertritt. Das ist der Götz Werner.
Ja,
der DM-Chef
und bedingungsloses Grundeinkommen.
Ja, genau, damit ist er dann bekannt geworden, aber er ist eben, steht schon auf dem Boden der anthroposophischen Ideen.
Ja.
Es gibt da die Idee Steiners von der sozialen Dreigliederung, das ist sozusagen sein Beitrag zur Neuordnung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens. Aber damit müsste man sich, das ist ein extra Thema, müsste man sich dann also genauer damit beschäftigen. Mir leuchtet das sehr ein. Ich finde, das kann auch jedem, man muss nicht Anthroposoph sein, um so etwas bejahen zu können, dass er für eine strikte Trennung ist von Wirtschaft, Kultur und Rechtsleben. Diese drei Gebiete, Lebensgebiete ergänzen sich zwar, aber sie dürfen nicht, sie müssen doch eine gewisse Unabhängigkeit haben voneinander. Also der Staat soll nicht wirtschaften, die Wirtschaft soll nicht die Kultur abhängig machen. Jedes Lebensgebiet soll sozusagen seine Aufgaben erfüllen. Aber das müsste man jetzt genauer anschauen. Das ist so mit ein paar dürren Worten nicht erklärt.
Nein, mir ging es so ein bisschen darum, als ich damals mit dem Gedanken spielte, mich hier zu bewerben und auch mit Freunden und Bekannten darüber gesprochen habe, Universität Wittenherdecke, da habe ich einmal den Spruch gehört, ach, das ist doch die anthroposophische Fernuniversität, die mit den Trimestern. Also da war so ziemlich alles falsch, was überhaupt falsch sein kann. Ja. Und da habe ich gemerkt, es gibt wirklich ein Bild von Witten, oder damals gab es jedenfalls ein Bild von Witten, was mit der Wirklichkeit so herzlich wenig zu tun hat.
Ja.
Das ist so eine Ablademöglichkeit von Vorurteilen. Das wird also da hineinprojiziert und dann steht es erstmal, man ist automatisch in so einer Verteidigungshaltung, was ja eigentlich sehr eine schwache Position ist.
Also ich glaube, das hat sich aber schon also sehr... Also ich sag mal so, dieses Vorurteil, das sei eine anthroposophische Universität, das existiert zwar noch, aber ich denke, ist auf dem Rückzug.
Ja, ich erlebe das auch, also wenn Tag der offenen Tür ist und Besucher kommen und fragen, selten wird danach gefragt. Also es wird eher, sagen wir mal, diese normalen weltlichen Themen.
Ich meine, dass es hier ein anthroposophisches Begleitstudium gibt, das ist ja wirklich schon ein Signum.
Ja.
Nicht, dass diese Universität zumindest sich auch öffnet für anthroposophische Ideen.
Richtig, so wie für andere medizinische Richtungen ja auch.
Also Sie haben ja einen Lehrstuhl für integrative und anthroposophische Medizin.
Ja, selbst, ich glaube, Geistheiler oder so würden hier im Prinzip erstmal... neutral angeschaut, sagen wir mal so.
Also das weiß ich jetzt nicht, wie der Lehrstuhl zu Geistheilern steht, aber es gibt ja noch eine ganze Reihe von medizinischen Richtungen neben und außerhalb der Schulmedizin, nicht? Und um die kümmert sich dieser Lehrstuhl, nicht?
Also die Geistheiler nehme ich jetzt nicht so ganz ernst.
Nein, also das würde ich auch sagen. Also ich glaube, die bleiben außen vor.
Ein gewisser wissenschaftlicher Anspruch ist dann nach wie vor da. Herr Tesla, wir haben jetzt einen schönen Rundgang gemacht und einen Rückblick auf die Zeit, wie es war, als die Uni gegründet wurde. Wir haben kurz den Herrn Schilly gestreift, dann haben wir über Kunst und Kultur in der Musik, in der darstellenden Kunst gesprochen und in der Bürgeruniversität. Da sind Sie seit, ja,
seit vielen Jahren? 21, in der Bürgeruniversität seit 91. Angefangen habe ich 89 und mit den Inhalten der Bürgeruniversität fing ich an und mit dem, mich um die musikalischen Dinge zu kümmern. Ja. Auch das erste musikalische Großereignis war 91 im Dom zu Neviges. Ja. Da haben wir das Requiem von Mozart aufgeführt. Da war ich schon befasst damit. Also das sind jetzt genau 21 Jahre.
Das ist eine verflixt lange Zeit. Und ja. Sie haben da eine Menge Arbeit gelassen. Ich hoffe, das wird Ihnen vom Hause auch entsprechend gedankt und gewürdigt. Ich meine, ich erlebe Sie immer noch als jemand, der hier Handzettel verteilt und unermüdlich unterwegs ist. Also Sie ziehen sich nicht zurück und sagen, jetzt habe ich hier meinen Teil gemacht, sondern Sie sind nach wie vor...
Nein, es gab, wir hatten ja letztens Besuch von Justus Franz, ja, mit seiner Philharmonie der Nationen, der Teile aus dem Weihnachtsoratorium dargeboten hat. Und ich habe mich gefreut, dass da auch der Dekan anwesend war, und ganz überraschend hat er dann also speziell meine Arbeit gewürdigt. Ich war da sehr, sehr überrascht und auch erfreut. Und jetzt hoffe ich nur, dass diese Würdigung vielleicht doch ein wenig auch finanzielle Konsequenzen hat. Nicht für mich.
Nein, für das mich, ist klar.
Sondern für die Sache.
Das ist schön, dass Ihnen da auf der Seite Dank entgegengebracht wird. Denn ich habe auch gelesen, dass Sie im Februar des letzten Jahres eine Ehrennadel der Stadt Witten erhalten haben. Ich vermute auch für diese Kulturarbeit, die Sie dort geleistet haben.
Ja, ich war auch völlig überrascht und nehme an, ich habe da nochmal nachgefragt, weil das ist für diese Kulturnadel, das ist die goldene Nadel der Stadt, die wird für ehrenamtliches Engagement verliehen. Und ich habe dann gesagt, na liebe Leute, ich werde zwar nicht bezahlt, aber so ganz ehrenamtlich ist es ja nicht. Ich bekomme ja doch einen Obolus. Ja, aber der fällt ja nicht ins Gewicht. Also habe ich dann die goldene Nadel angenommen. Ich habe sie aber noch nicht getragen.
Aber das steht Ihnen doch sicherlich gut,
oder? Sie ist so klein, dass man sie gar nicht sieht.
Ja, ich würde dieses Gespräch dann gerne langsam zu einem Ende bringen. Ich fand es sehr, sehr interessant, von Ihnen zu hören und Ihre Geschichten zu hören. Oder möchten Sie noch einen Aspekt hervorheben? Wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit zu sagen, da gibt es noch was, da möchten wir gerne noch drüber sprechen.
Ja, wir haben ja jetzt einen neuen König, ne? Einen neuen Präsidenten.
Ja.
Ich habe ja Konrad Schilly immer König Konrad genannt. Und weil auch seine Präsidentschaft auch einen gewissen Glanz hatte.
Ja.
Und nach den jahrelangen Interregna haben wir jetzt also wieder einen neuen Präsidenten. Und nun müssen wir mal abwarten, ob aus Martin Butzlaff König Martin der Erste wird. Das werden wir sehen. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass Herr Butzlaff jetzt sowohl bei dem Konzert mit Justus Franz als auch bei der Messe, jetzt unserem eigenen Konzert, der Messe von Anton Bruckner, anwesend war. Etwas, was Schilly immer gemacht hat, auch, da muss ich Herrn Zimmerli loben, den Nachfolger von Schilly. Wenn er konnte, war er bei den großen Konzerten dabei, wenn er im Lande war. Und ich hoffe, dass das also auch Tradition wird bei Herrn Butzlaff. Ich muss sagen, manchmal bin ich ein bisschen betrübt gewesen, dass ganz viele Dozenten, die lange, lange hier sind, also an diesen fakultätsübergreifenden Veranstaltungen nicht teilnehmen, also nicht gesehen werden. Es sind immer die wenigen selben, ich nenne jetzt keine Namen, die da sind, und die anderen, ich glaube, es gibt hier Professoren, die noch nie an einem Konzert der Uni oder Theateraufführung die machen ihren Job und man, teilweise wohnen sie ja vielleicht auch woanders und sind dann am Wochenende bei ihren Familien, gar nicht in Witten. Dennoch denke ich, es gibt doch so etwas wie, wie soll ich das nennen, so ein Mannschaftsgeist. Also ja. Unsere Universität macht das. Und ob man sich nun für Bruckner interessiert oder nicht interessiert oder für Rudern, sage ich mal, es gibt ja auch ein großes Sportereignis und so weiter, das ist doch vielleicht zweitrangig. Ich unterstütze meine Alma Mater, wenn sie solche größeren Dinge macht. Also da wünschte ich mir in der Zukunft mehr Zuspruch, von, gerade von Seiten. Ich meine, ich erwarte nicht, dass, nein, das klingt jetzt schon wieder arrogant, wenn ich sagen würde, ich erwarte nicht, dass die Zahnarzthelferin obwohl die kommen auch, die eine oder die andere, ja. Aber so von den Professoren würde ich eigentlich erwarten, dass sie ein wenig an der Universitätskultur teilnehmen, mehr teilnehmen, öfters teilnehmen.
Ja, ich kann das verstehen. Und es gibt auch einen anderen Blick nochmal auf das, auf die Universität. Ich muss leider gestehen, dass ich auch, dadurch, dass ich 50 Kilometer weit weg wohne, selten am Samstag oder Sonntag extra nochmal den Weg auf mich
nehme. Es gibt sicher immer Gründe. Und ich habe auch jetzt gar nicht an Sie gedacht. Aber man kann auch nicht an allem teilnehmen. Aber ich fand, da war Schiele und Zimmerli, der hat ja sicherlich auch sein Tun gehabt, ja, die fühlten sich verantwortlich für das, was da so die Studenten erarbeitet haben. Yeah. Das hat der Präsident und nicht nur der Präsident eigentlich, auch die Dekane und ich denke auch die Professoren müssen das wahrnehmen, was die da auf die Beine stellen. Yeah, yeah. Doch unter Opfern auch.
Ich kann das sehr, sehr gut verstehen, denn ich war im letzten Semester, als der Artist in Residence, Wolfgang Karl May, hier seine Abschlussperformance gemacht hat, oder beziehungsweise eher seine Studierenden, die diese Abschlussperformance gemacht haben, da war ich da, habe mir das tatsächlich mal wieder vorgenommen und gesagt, ich will das mal erleben und habe Kunst in dieser Halle erlebt und habe die Halle dadurch komplett anders wahrgenommen, als ich sie sonst im täglichen Leben wahrnehme. Ja. Habe eine Konzentriertheit in der Wahrnehmung der Beteiligten dort erlebt, eine Ruhe und es hat mich im Innersten berührt. Ich kann Ihnen gar nicht erklären, warum, weil es nur große, staniolüberzogene Holzgerüste waren, die von links nach rechts bewegt worden sind, unter Dampf. Also mit im Grunde was sehr Simples, wenn man so will. Aber was da gemacht wurde, die Ernsthaftigkeit, mit der die Studierenden dies vorgetragen haben, das hat mich so berührt. Also es war für mich wirklich eine Bereicherung. Und ich kann nur jedem empfehlen, an solchen Ereignissen hier teilzunehmen.
Das ist genau meine Intention.
Gut, wir rufen also von hier aus dazu auf, nehmt mehr teil, nehmt diese Alma Mater auch anders wahr, als nur als Arbeitsplatz und nur als Forschungsplatz, sondern auch als Platz der...
Ja, und weil es auch eine Form von Solidarität ist mit den Studierenden. Ich meine, wir können ja, also stolz, das Wort mag ich nicht, aber wir können uns doch freuen über die Kreativität und über die Bereitschaft der Studierenden, auch während des Studiums über den Tellerrand zu schauen. Denn das sind ja dann doch später mehr oder weniger die Führungspersönlichkeiten in der Gesellschaft. Und
wie man am Präsidenten, am neuen Präsidenten Martin Buzlaff sieht, der ja ein Hausgewächs ist, wenn man mal so böse sagen darf.
Er war einer der ersten Studenten.
Genau, das und ist jetzt eine Führungspersönlichkeit für dieses Haus. Ja. Also da schließt sich ein Kreis.
Ja. Und ich habe eigentlich Hege große Erwartungen im Zusammenhang mit seiner Ägide.
Ja, und der Kanzler, Herr Anders, ist auch ein Absolvent des Hauses. Also wir kommen langsam in die Zeit, nachdem die Uni jetzt im nächsten Jahr 30 Jahre, wir können überlegen, wann wir feiern, ob wir jetzt zu den Zulassungsbescheid feiern oder den ersten Spatenstich, beziehungsweise den ersten Studentenjahrgang feiern. Also man kommt wahrscheinlich jetzt in so eine 2-3 Jahre kommt man aus dem Feiern nicht raus. Aber nachdem also diese Zeit vielleicht gebraucht wurde, um die jungen Studenten von damals auch älter werden zu lassen, damit sie auch das Alter erreichen, in diese Position zu rutschen, vielleicht erleben wir demnächst mal, dass ein Absolvent von Witten Chefarzt einer Klinik wird. Vielleicht
Oder ändert Chef, sich ein da. Chef eines Unternehmens, das soll oder? Sogar schon passiert sein.
Ja.
Habe ich gehört. Ja, also.
Dann gerne auch mit einer solchen Wirkung wie Götz Werner zum Beispiel, dass er sagt, ich mache ein Unternehmen, aber ich baue es anders auf. Ja. Und nicht nur.
Wir freuen uns dann über jeden Unternehmer aus unseren Reihen, der dann sich bedankt für seinen Aufstieg bei uns in der Universität.
Ja, alles klar. Herr Tetzlaff, ja? Lassen wir es dabei bewenden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese tolle Erklärung. Ich danke auch Ihnen fürs Zuhören. Das war der DKG-Podcast Nummer 4. Ich habe gesprochen mit Klaus-Bernhard Tetzlaff, Kulturreferent der Universität Wittenherdecke. Er gehört an der, ich will es richtig sagen, ich kann mit diesem sperrigen Begriff immer noch nicht gut umgehen, der Fakultät für Kulturreflexion, Studium Fundamentale. Ganz herzlichen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Gerne.